Hallo Tina Löffelsend.
Hallo.
Sie sind vom BUND und der BUND hat jetzt eine Presseerklärung herausgegeben. Man ist mal wieder gegen etwas und zwar Länderklausel bietet keine Gewähr gegen CO2-Endlager. Greenpeace und BUND fordern Bundesländer auf, CCS-Gesetz zu stoppen. Schöner Satz, sind ein paar Wörter drin und dann versteht man natürlich erstmal ziemlich wenig. Zuerst einmal vielleicht, was hat es mit den CO2-Endlagern auf sich?
Ja, die CO2-Endlager sind sozusagen die Konsequenz einer Technologie, die noch in der Entwicklung ist. Die heißt kurz CCS, ist Englisch, Abkürzung für Carbon Capture and Storage. Es geht darum, dass vor allen Dingen aus Kohlekraftwerken CO2, Kohlendioxid, klimaschädlich, abgeschieden werden soll. Dann wird das über vermutlich lange Leitungen transportiert und dann für immer unter die Erde verpresst. Und das heißt, das CO2 würde dann nicht das Klima schädigen in der Atmosphäre, sondern soll verschwinden unter der Erde und dort bleiben. Das ist die Idee. Greenpeace und BUND, das gibt dann auch die Pressemitteilung wieder, sehen diese Technologie ausgesprochen kritisch, weil wir nicht glauben, dass damit tatsächlich ein Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden kann. Wir sagen, Kohlendioxid vermeiden und nicht unter die Erde verpressen, weil das ist keine sichere Lösung.
Ja, mich hätte vorhin gleich das Wort für immer hier unter die Erde gestört. Ich meine, kann man das überhaupt? Ist da irgendwie diese Sicherheit gegeben? Ich meine, für immer will mir ja letztendlich auch den Atomabfall verbuddeln.
Ja, die Analogie trägt natürlich nur bedingt. In der Tat ist aber richtig, dass das dauerhaft da das große Fragezeichen ist. Man muss vorweg sagen, dass CCS, die Technologie selbst, noch in der Entwicklung befindlich ist. Sie soll 2020, vielleicht aber erst 2030, einsatzfähig sein. Also hier sind grundsätzlich bei der Technologieentwicklung noch viele offene Fragen. Das eines der Hauptprobleme ist aber in der Tat, wie kann man gewährleisten, dass das Kohlendioxid wirklich da unter der Erde bleibt, wo es hin soll. Und genau da sagen wir, das kann heute mit heute vorhandenen Instrumenten und wissenschaftlichen Methoden nicht nachvollzogen werden und kann nicht sichergestellt werden, dass das Kohlendioxid erstens in der Erde bleibt, nicht wieder in die Atmosphäre gelangt und zweitens im Untergrund auch keinen Schaden anrichtet, denn der ist möglicherweise groß, wenn dort unten Reaktionen stattfinden, die sich zum Beispiel auch auf das Grundwasser und die Grundwasservorkommen in der Endlagerregion betreffen würden.
Da wollte ich auch hinaus. Ich meine, wo ist der Schaden bei CO2 zu vermuten? Das heißt, CO2, das stellen wir eigentlich immer mal wieder her. In kleineren Mengen ist eigentlich überhaupt kein Problem dabei. Und wo ist denn das überhaupt richtig schädlich, außer dass es dann eben hier das Klima aufheizt?
Ja, das ist ja der Hauptgrund, die Klimaschädlichkeit von Kohlendioxid. Und deshalb soll das Ganze überhaupt entwickelt werden. Die großen Energieversorger wollen CCS entwickeln, damit Kohlekraftwerke eben vermeintlich klimafreundlicher werden, weniger CO2 ausstoßen. Und wir sagen, es ist nur eine Alibi-Veranstaltung, um weiterhin Kohlekraftwerke bauen zu können, die eigentlich in der Energieversorgung der Zukunft keinen Platz mehr haben. Wenn man Kohlendioxid dann anstatt es tatsächlich zu vermeiden, mittels einer Krücke wie CCS unter die Erde verbringt, kann da aber dennoch CO2 einen Schaden anrichten. Das sind geologische Probleme. Ich versuche das mal möglichst einfach darzustellen. Und zwar soll für diese Endlagerung vor allen Dingen Formationen, sagt man, im Untergrund geeignet sein, die unter anderem auch Salzwasser führen. Und dieses Salzwasser würde durch das Verpressen des CO2s verdrängt werden und müsste notwendigerweise nach oben steigen. Und dort könnte es dann in grundwasserführende Schichten eindringen und dort eben die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung gefährden. Wir haben da Analogien zum Kalibergbau, wo solche Prozesse schon zu beobachten sind. Und wir sehen da eine große Gefahr, die von Bundesregierung und auch Landesregierungen bisher sehr unterschätzt worden sind.
Ich bin jetzt hier in Baden-Württemberg und Baden-Württemberg ist ja bekannt für die Geothermie, sprich für die Rissbildungen, die dann irgendwann mal in den Städten oberhalb sich bilden könnte. Könnten solche Gefahren da auch durch CO2-Endlager entstehen?
Na, das ist eher nicht anzunehmen. Also das ist tatsächlich, ich sage ja mal, das werden wir manchmal gefragt, dass tatsächlich irgendwelche Häuser Risse erhalten oder tatsächlich solche erdbebenartigen Ereignisse erfolgen. ist eher unwahrscheinlich. Das größte Problem sehen wir tatsächlich in der Grundwasserversorgung und in dem tatsächlichen Zurückhalten im Boden, denn das ist aus unserer Sicht nicht wirklich zu gewährleisten. Also dass tatsächlich leckagefrei, also ohne dass innerhalb von tausenden von Jahren, für die das CO2 unten bleiben müsste, tatsächlich garantiert werden kann, dass keine größeren Mengen austreten. Das ist nach heutigen Annahmen nicht zu gewährleisten. Und das heißt, die Klimafreundlichkeit ist eigentlich nicht nachweisbar der Technologie. Im Gegenteil, es ist sogar eine Umweltgefährdung anzunehmen, die aus unserer Sicht nicht zu vertreten ist.
Jetzt wehrt man sich natürlich dagegen, das heißt, man kann sich dagegen wehren. Laut EU-Richtlinie braucht man nicht hier auf seinem Gebiet, sprich auf seinem Hoheitsgebiet, CO2-Endlager zu dulden. Aber da gibt es ja eine gespaltene Haltung in der Politik dazu.
Ja, das hat mehrere Facetten, diese Diskussion. Es ist tatsächlich so, dass die Bundesländer, die vor allen Dingen für Endlager geeignet wären, das sind vor allen Dingen Schleswig-Holstein und Niedersachsen im Norden, dass die nicht, sagen, wie sie selber sagen, zum CO2-Klo der Nation werden wollen und deshalb darauf gedrungen haben, dass sie das ausschließen können für ihr Gebiet. BUND hat zusammen mit Greenpeace gestern ein Gutachten vorgestellt, was genau das in Zweifel zieht. Wir glauben, dass die rechtlichen Regelungen, die in dem Gesetz, wie es jetzt vorliegt und demnächst verabschiedet werden soll im September, nicht ausreichen werden, dass die Bundesländer sicher, rechtssicher ausschließen können, dass CO2-Entlagerung auf ihrem Gebiet stattfindet. Wir stoßen damit eine Diskussion an, weil tatsächlich andere Bundesländer, vor allen Dingen Brandenburg und Sachsen, durchaus Interesse haben, CO2-Speicherung zuzulassen und sich auch gegen die Länderklausel, so heißt dieser Passus im Gesetz, der es ermöglichen würde, CO2-Endlager auszuschließen, sich immer stark dagegen gewehrt haben. Also es ist eine spannende Diskussion, die dann im Bundesrat am 23. September, wenn das entsprechende Gesetz zur Abstimmung steht, zur Entscheidung kommen wird.
Vorhin haben wir auch über Meereswasser geredet. Wie sieht es aus, wenn man in der Ostsee und in der Nordsee sowas verkappen würde? Sprich nicht verkappen, sondern eben unterhalb des Meeresspiegels lagern täte.
Ja, auch dazu haben wir uns fachkundig beraten lassen als BUND und haben da auch Gutachten zu beauftragt und sind zu dem Schluss gekommen, dass entgegen der Aussagen der Politik tatsächlich eine Lagerung unter dem Meeresboden nicht weniger gefährlich ist als an Land. Tatsächlich ist das Problem insbesondere in der Nordsee. Dort wäre es vor allen Dingen möglich, CO2-Endlager einzurichten. Dort sind die geologischen Gegebenheiten so. Und das Problem ist vor allen Dingen, dass erstens dasselbe Phänomen eintreten würde wie an Land, nämlich dass sehr stark salzhaltiges Wasser durch die CO2-Verpressung im Untergrund aufsteigen würde. Hier würde es zwar tatsächlich zunächst die Bevölkerung nicht so sehr gefährden, aber sehr stark die Meeresumwelt. Und da gehen auch Meeresbiologen davon aus, dass hier ein sehr geringer Austritt von diesem stark salzhaltigen Wasser, was zum Teil auch giftig ist und Schwermetalle enthält, die Meeresumwelt stark schädigen könnte. Und besonders prekär ist, dass insbesondere an den geeigneten Städten sich Naturschutzgebiete befinden, Natura 2000-Gebiete, die bereits heute schon durch die Verschmutzung der Nordsee gefährdet sind und die durch eine CO2-Verpressung unter dem Meer noch mal mehr gefährdet würden. Allerdings sind auch die Küstenländer nicht ganz aus dem Schneider, wenn es unter dem Meer stattfindet, denn dieses Phänomen des aufsteigenden Salzwassers aus dem Untergrund, das ist sehr großflächig. Man redet da von einer Größenordnung von um die 100 Kilometer um die eigentliche Verpressungsstelle. Und das heißt, wenn man sich das auf der Karte einfach mal anschaut, dass tatsächlich auch die Küstenregionen, das Wattenmeer und eben auch die küstennahen Trinkwasservorkommen tatsächlich immer noch bedroht sein könnten. Und auch das ist etwas, was die Bundesländer im Übrigen nicht ausschließen könnten, denn dafür besteht haben sie keine Kompetenz. Das liegt allein in Bundeshand zu entscheiden, was in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands, also in der Nordsee, stattfinden kann.
Um nochmal auf eine kleine Analogie zurückzukommen zu den Atomkraftwerken. Hier zum Beispiel in unserer Region ist ein Atomkraftwerk mal wieder ganz nah an der Grenze gebaut worden, schon sehr, sehr lange, Fessenheim. Genauso habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass man das so problematische Geschichten sehr, sehr stark an die Grenze schiebt, obwohl dann auch die anderen Länder betroffen sind, können die dann irgendwie nicht Einspruch erheben. Wie sieht es hier aus, wenn zum Beispiel irgendein Land, Schleswig-Holstein, hier kein Endlager haben möchte, während Niedersachsen ein Endlager haben möchte. Aber man findet das zufälligerweise ganz, ganz in der Nähe von Schleswig-Holstein oder so ähnlich in der Richtung.
Also in der Regel ist es so, wobei ich es jetzt im Detail, muss ich sagen, für CCS nicht sagen kann, weil da einfach die Regelungen noch komplett ausstehen. Wir betreten ja Neuland mit dieser Technologie und auch mit den rechtlichen Regelungen. Normalerweise ist es so, wenn grenzüberschreitende Vorhaben geplant sind, es gilt sowohl innerhalb Deutschlands als auch dann natürlich innerhalb Europas, dass zumindest die Behörden bzw. die politisch zuständigen Stellen in dem Nachbarland den Betroffenen konsultiert werden müssen. Wie das dann bei CCS im Einzelnen sein wird, kann man aber heute noch nicht sagen, aber vermutlich wird es dann ähnliche Regelungen geben müssen.
Naja, nicht unbedingt grenzüberschreiten, das ist das Atomkraftwerk Fessenheim, um mal dieses Beispiel zu nennen, das liegt schon in Frankreich, aber wenn es halt eben hier irgendwelche steigeren Ausstöße gibt, dann weht der Wind, der meistens aus dem Westen kommt, die ganze Wolke über Deutschland hinweg. Das gibt also hier praktisch bei CO2-Endlagerstätten genauso. Das heißt, wenn jetzt irgendein Bundesland bei sich CO2-Endlagerstätten macht, die in der Nähe von einem anderen Bundesland liegen, das davon betroffen sein könnte, aber nicht direkt erstmal betroffen ist, die können da auch keine größeren Einsprüche erheben.
Also ich kann da eigentlich nur wiederholen, dass da die Regelungen noch komplett ausstehen. Also es ist wirklich so, dass mit diesem CCS-Gesetz, was dann eben zur Abstimmung steht im Bundesrat im September, dass damit Neuland betreten wird. Also dass es auch diese Art der Endlagerung bisher nicht gab. Und sie machen da natürlich schon mit dem Vergleich zur Atomkraft insofern eine richtige Analogie auf, als dass wir uns auch da mit der Endlagerproblematik in Zukunft beschäftigen werden müssen, und zwar verstärkt. Und dass man natürlich schon hier auch Begrifflichkeiten in dem Gesetz erprobt, was ist unter dauerhaft zu verstehen und so weiter, was dann auch für Atom zutreffen wird. Aber ich wiederhole nochmal, man kann das heute noch nicht wirklich sagen, wie die Regelungen im Detail aussehen werden, weil das einfach in dem Gesetz noch nicht geregelt ist und weil ganz vieles noch in späteren Verordnungen geklärt werden muss, was wir ja auch als BUND und zusammen mit anderen Umweltverbänden ja gerade kritisieren, dass wir sagen, die Sicherheitsstandards existieren heute noch nicht, wir kennen die Technologie noch gar nicht, entsprechend kann das alles auch noch gar nicht entwickelt werden. Und bereits jetzt so eine Technologie zur relativ großen Anwendung, zwar nur zur Demonstration, aber doch in relativ großem Maßstab zuzulassen, ist nicht wirklich verantwortbar.
Dann danke ich auf jeden Fall mal für das Gespräch. Ich glaube, da ist einiges klarer geworden. Wenn man jetzt hier nachhören möchte, beziehungsweise nachlesen möchte, wo kann man das tun?
Das kann man gerne tun auf bund.net. Da haben wir das alles sehr schön aufbereitet unter dem Stichwort CO2-Endlagerung.
Dann danke ich mal hier Tina Löffelsend vom BUND für die Ausführungen zur Länderklausel bietet keine Gewähr gegen CO2-Endlager. Greenpeace und BUND fordern Bundesländer auf, CCS-Gesetz zu stoppen. Merci.